Wir sind am Minas Bossa, gehen an vom ersten Weltkrieg, kurz vor dem Ausbrechen von den ersten großen organisierten Streiker an Demonstrationen. Eine Zeit, die von einer beispielloser sozialer und politischer Krise geprägt wird. Von denen Akkisocien, die wir heute kennen, was noch wenig zu gesehen. Da bist du innen sind hungrig, überschafft, wo knapp sie so, und waren durch den Krieg einem extremen psychologischen Druck ausgesetzt. Denn ich habe durch Salarien und Patronen, aber auch durch LitzebäuerInnen und AusländerInnen geht immer mehr groß.
Frut mal am Ausland oder einfach an der Grossgasse, die Leute werden hinten an den Kap können, was so Litzebusch denken. Höchstwahrscheinlich könnt Steuerparadies, hohe Immobilienpreise, Banken. Aber wo könnte der Wohlstand von unserem Land eigentlich hin? Der froh sind JournalistInnen vom Lützebäuer Journal auf die Spur gegangen. Von der Stahlindustrie als wirtschaftliches Fundament über den Stoff von der Finanzplatz bis hin zu einem immer mehr diversifizierten Wirtschaftsmodell, an dem Tech, Weltraum oder Logistik eine große Rolle spielen. Jolie de Deur war dort, Camille Fratit, Melody Hansen und Pascal Steinwachs schwätzen mit den Menschen, die diese Evolution mitgestalten und mit denen, die sie heute noch immer vorantreiben. Zeit seien, die die Entwicklung aus ihrer eigenen Perspektive erzählen, aber auch HistorikerInnen, PolitikerInnen und wirtschaftliche Schlüsselfiguren. Und als anderem de Jean-Claude Juncker, Colette Flasch, de Michel Würth und de Guy Castagnaro zählen die Geschichte von einem konstanten Aufpassen, Neudenken und Neuaufbauen, die noch immer weiter dreht. Persönlich und mit vielen Anekdoten.
Im Privatsektor haben wir keine richtige Streikkultur, weil wir noch aus verschiedenen Gründen nicht viel Streik hatten.
Ja, das war ja Kobi, und das war ja am Anfang der nächsten Vierstöße für einen Berufsschau, aber das soll dann auch sagen, was Gemeinsames da sind von den Erbestanden und Freien.
Wir hatten keinen 8-Stunden-Tag, wir hatten kein so System, wie wir in Haut tun, von der Sekretär Sozial zu Lützeburg.
Dass du zu dramatischen Szenen kommen, bei denen noch leider Schuss gelaufen.
An der ersten Staffel geht es um die Stahlindustrie. Flux, der Podcast vom Lützebäuer Journal, mit dem Ziel, die Geschichte von der Lützebäuer Wirtschaft mehr greifbar zu machen. Für jeden.
Episode 3: Faust auf den Tisch.
Was wir heute kennen, und da bist du inne von Demos, sich müssen erkämpfen. Für sich, aber auch für die kommenden Generationen. Dort durch Streiker und Demonstrationen. Weil selbstverständlich sind unter anderem Gewerkschaften, 8-Stunden-Dich, Kollektivverträge, ein Chambre des Salariés, wie man sie heute kennen, an Indexierungen nicht. Auch die Präsenz von den ausländischen ArbeiterInnen um Lützebäuer Marché war nicht so evident. Weil obschon sie den Streik gegen Mörder Lützeburg brüchten tun, waren sie dags der Eich, die zu politisch und wirtschaftlich instabilen Zeiten müssen leiden. Auch bei den demolischen Gewerkschaften waren sie nicht immer beliebt. An dieser Episode schwätzen wir genau darüber mit Guy Castagnaro, Advokat für Arbeitsrecht, und mit Robert Schneider, pensionierter Journalist. Auch Nora Bock, Präsidentin von der Chambre des Salariés, und Friedrich Krier, Historiker beim OGBL, haben uns viel über dieses Sujet zu erzählen. De Michel Würth, Konseilspräsident von ArcelorMittal Lützeburg, schwätzt über die Stimmung an der Gesellschaft und an der Politik. Während Jean-Claude Juncker als Ablecker darüber geht, wer ja seine Kantage-Stuhlindustrie den Alltag für ganze Stadt bestimmt wird. Nicht zu vergessen, der Börsecrash aus dem Jahr 1929. Was den hier auf der Folge für DarbesterInnen als auf Finanzplatz beruft wird, zählte Benoit Margerus, Forscher auf der Uni Lützeburg. Ich bin Shirley und ich will nicht mit auf die Spuren sich. Wir fangen mal beim Colette Kutten und beim Gabriel Anta an. Colette Kutten ist Mitbegründerin vom SID Frauen und Gender und hat sich an den 80er stark am Mouvement de Libération des Femmes, dem MLF, engagiert. Sie weiß, was es bedeutet, Demonstrationen zu organisieren, was sich für Rechte anzusetzen, lang nur den ersten großen Streiker und Demonstrationen an den Fabriken.
Aus dem Milieu, wo ich komme, sind, da war es so, dass ja, nicht üblich, weil das mir das schon studiert tun. Und wie ich wollte an die Lycée gehen, hat mein Papa gesagt, nein, das tut keinen Sinn für ein Mädchen. Mir das schon bestürten sich sowieso, das lohnt sich just für die Jungen. Und das hat mich eigentlich schon geprägt. Es war mir wichtig, und dass ich dann nicht könnte an die Lycée gehen, schon das immens ungerecht fand, ich schon mich wirklich angesagt an das mo gelungen.
Mit 28 Jahren als sie war Duni für die erste Kehr mit dem MLF in Kontakt kam.
Ich war schon geprägt dadurch, dass also dass Frauen nämlich Rechter sollten haben wie Männer. Einerseits habe ich keine spezifisch negative Erfahrung noch gemacht. Aber ich habe aber trotzdem gemerkt an der Gesellschaft, dass Frauen Männer Rechte hätten. Und dafür sehe ich auch ein paar, ob die Assemblée Générale vom MLF gegangen an zwei Statuten-Sitzung. Nicht besonders spannend, ich fand, das waren die Inhalte, mit denen ich mich konnte identifizieren und ich bin dann da geblieben. Und ich war zu dem Moment eigentlich auch noch immens naiv. Es war mir eigentlich gar nicht bewusst, dass die Frauen recht 1972 mündig gesehen. Für die war es so, dass bestörte Frauen total aufhängig von ihrem Mann waren. Sie hatte keine Freiheiten zu haben, nicht der verschaffen, ohne den Mann sein Erlebnis. Zu dem Zeitpunkt war auch nicht ungefähr, nee, das war 72, nicht mehr ein Drittel von den Frauen überhaupt berufstätig. Es war gar nicht so evident, dass ihn als Frau Recht auf Arbeit hat. Und das ging mir aber immens um Herz. Und dafür wollte ich mich auch unbedingt aussetzen.
Auch Gabriel Anta engagiert sich heute aktivistisch. Die Junglebanesin ist Mitbegründerin vom Wassermühlen-Kollektiv auf von Diana. Hier Arbeit konzentriert sich auf Widerstand und Liberation und das im globalen Sinn, erklärt sie uns. Den Hauptfokus dabei? Palästina. Ich werde hier Erfahrungen mit Streikern und Manifen.
I would consider my experiences with protesting something that happened quite late. I was 21 years old when I first was part of protests during the Lebanese Revolution in 2020, in October. No, it started in October 2019, and then I started participating whenever I traveled there. And those were my first experiences with protests. And there is definitely a certain power to protests, a certain level of hope that you get by seeing so many people come together and chanting for the same cause and fighting for it, right? On a physical level, because you can get beat up, you can get tear gassed. And far worse, I was also at a protest once where they were shooting us with plastic bullets from guns, which obviously don't have, well, could have deadly consequences, but have consequences, yeah. I ran away as fast as I could. And so those were my first experiences. And then after the explosion in Beirut, I moved to Luxembourg.
Sowohl Gabriel Unterhaut, wie auch Colette Kutte mit dem MLF Freya, organisieren ein Gutratsch von all polarisierenden Manifen, für Probleme an der Gesellschaft aufmerksam zu machen.
It's just really important to give space to the people who are struggling and who are seeing their family members perhaps murdered, or just their people oppressed and killed, for them to have a moment to express themselves. Protest is not just a form of being against the status quo in a public space, but it's also a form of collective expression of your anger. And I think just for that, protests are important.
Für uns alle mal so, dass ich nicht so viel Mühe habe, für einen sichtbar zu sein. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Als Bewegung, die wirklich nicht viel Mühe hat, nicht besonders an der Gesellschaft, keinem großen, nicht von ganz vielen Leuten gedroht wird, an Forderungen hat, die nicht überall belebt sind. Recht dabei habe ich die Sache nicht besonders belebt. Und dafür ist es doch schon wichtig, dass ich seine Forderungen an die Öffentlichkeit kann drohen und dass das mit einem Manif am allerbesten möglich
ist. Trotz der Urgenz von der Kurs sind Manöver vom MLF immer friedlich verlauf, so Colette Kutten.
Manöver, die waren durchaus immer friedlich. Wir haben natürlich ein Slogan gehabt. Wir hatten dann noch so feministische Musik, dass die auf einem Wähnchen mit einem Mikro so die Straße mit gut zugehen. Und war das schon ein Moyen für seine Forderungen sichtbar zu machen. Und ich meine, durch die Manifen sind eben aber viele von unseren Forderungen eigentlich erfüllt.
Dass Demonstrationen und Manifestationen zu Lützeburg grosso modo ruhig bis pazifistisch verlaufen, war das mittlerweile ganz normal. Der Guy Castagnaro erklärt, wie weit wir heute zu Lützeburg halt keine richtige Streikkultur per se haben, weil ich sie an unseren Nobischländer observieren kann. Auf wie weit dadurch ganz gut ist aus.
Eine Streikkultur, meine ich, geht nicht, also am öffentlichen Sektor, du weißt ich nicht mehr, am Privatsektor haben wir keine richtige Streikkultur, weil man nach aus verschiedenen Gründen nicht viel Streik hatten. Wir hatten zwar pur Großer, mehr Generalstreiker, mehr so, und dann, was Betrieber angeht, sind es eigentlich ganz, ganz selten. Aus verschiedenen Gründen. Das ist juristisch, weil als Gesetzgebung so ist, dass am Anfang der Streik soll die allerletzte Lesung sein. Wir drohen gegen Parteien gesetzlich obligiert zu verhandeln. Eine Konziliation ist auch obligatorisch. Wirklich nicht mehr, wenn alles das schief geht, nicht klappt, dann ist der Weg zu einem legalen Streik frei. Und mit dem Resultat kann ich natürlich auch kritisieren, aus vielen Gründen. Aber mit dem Resultat, dass man am Vergleich zu anderen Nopischländern, um diese zu zitieren, wie Frankreich oder Belgien, vor allem Frankreich, man hat ganz, ganz, ganz wenig Streiker hun. Und ob das eine Streikkultur ist, ist das eine gute Streiklegislation, okay. Die evitiert, dass man von einer Streikkultur Gebrauch machen
muss. Zwischen den zwei Weltkriegen hat das aber noch ganz anders ausgesehen. Da haben sich DarbesteuerInnen und Gewerkschaften zu mehr wie in einem engen Moment gegen allmählich katastrophale Lebens- und Schaffkonditionen gewährt. Nicht mehr für einen Überblick zu gehen, etwa Usus und 12-Stunden-Schichten zu schaffen, sodass alle Woche durch daran nicht gewechselt gab. Alle zwei Wochen müsst ihr übrigens eine sogenannte lange Tour machen, sprich 24 Stunden am Stück schaffen. So waren zwar assuriert, wie man in der zweiten Episode gelehrt hat, mit deutlich Accidenten waren Teil vom Wochenprogramm und haben Familien zudem den Großteil von ihrem deierlichen Erkommens gekostet. Etwas, das als Hautball unvorstellbar schenkt. Wir treffen uns mit Nora Bock, Präsidentin vom OGBL an der Chambre des Salariés, für mehr darüber zu schwatzen.
Ja, wir hatten eine ganz andere Welt heute in Lützeburg. Ja. Das ist so vieles, was wir können, was wir, wie du richtig siehst, als selbstverständlich wollen, was der Kampf ging aus von Generationen von Frauen und Männern für uns. Wir hatten keinen 8-Stunden-Tag, wir hatten nicht die Congé, die wir kennen, wir hatten keine Rechte wie Congé parental, Congé familial, wir hatten nicht kein Mindestlohn, wir hatten keine Sozialaufsicherung, wir hatten kein so System, wie wir in Haut haben von der Sécurité sociale zu Lützeburg. Wir hatten noch keinen Index. Voilà, es wäre halt eine viel mehr Butter-Arbeitsrealität und auch soziale Aufsicherung für die Leute, die zu Lützeburg wohnen und arbeiten. Wir sind ganz Land und der Geschichte von der Stahlindustrie groß gehen und so gewusst. Das gilt das natürlich auch für die Gewerkschaften und auch für die Chambre des Salariés. Gell? Das ist Geschichte. Und, die wird Lützeburg auch zu dem gemacht, was der Tau da ist. Und das heißt, um zu dem Zeitpunkt der Scharen. Natürlich aber auch die echt große Krisen erleben und die echt Massenentlösungen und Arbeitsplätze aufbauen und so.
Man dreht immer mal Zeitrad zurück. Eine richtige Streikkultur, die hatten die LützeburgerInnen auch früher nicht. Echter war ihr ruhiger gemellig. So waren nicht für den Ersten Weltkrieg a priori die italienischen Arbeiter, die eine Sache Protest mit der Faust auf den Tisch geknüpft haben. Es gibt genau ein Streik am modernen Lützeburg, den Dödischer mit sich bräuchte hat. Und dazu Dayfording, am Jahr 1912 seitens den italienischen Walzarbeiter, Dorobert Schneider, den zu Summe mit Guy Castagnaro ein Buch über den Gewerkschaftler John Castagnaro geschrieben hat. Hier wird später im Podcast noch eine Rolle spielen. Geht kurz auf diesen Streik an.
1917, du warst zu dir verdient, und die italienische Arbeiter probiert, für Rechte zu kämpfen. Das war eine ganz komplizierte Situation, weil du bist ja Meister, war Sozialist.
Ja.
Gewerkschaften waren nicht unbedingt die demolischen Gewerkschaften 100% auf der Seite von Italienern. Das zu dramatischen Szenen kommen, bei denen noch leider Schuss gehen. Am Anfang war natürlich aus dem Gang für am Kader von einem Arbeitsakzident dafür zu sorgen, dass die Familie nicht ohne, ganz ohne so in der Störung, dass du im Gang für mich kurz zu schaffen, dass du im Gang für mich zu verdingen. Die klassischen Gewerkschaftsaufgaben, die auch heute noch die Aufgabe von der Gewerkschaft sind.
Zum ersten größeren Streik kommt am Jahr 1917 zu Asch, und zwar als Direktreaktion auf Lebensmittelknappheit. Der Friedrich Krier, Historiker vom OGBL, hat sich während eines Gesprächs mit Nora Bock via Teams beigeschaltet.
Ruf noch zwar schon für Streiker für Drunnen effektiv, weil 1917 den ersten großen Streik an der Stahlindustrie zu Lützburg. Aber das war im Kontext vom Ersten Weltkrieg, das war allgemeine Problem vom Ravitaillement am Land. Also, das war hart schwer, etwas für Zirsten zu kreieren und Leute haben sich eben in der Industrie müssen organisieren. Und das wurde aber so mal mehr, wurde einfach so beigedrungen, dass Preise immens explodiert sind. Und dafür wurden Stahlhersteller dann auch mehr Lohn dafür, das eben abzufangen. Und das war ein Auslöser vom Streik. Da war eine große Protestaktion zu Asch, organisiert vom Berg- und Hütten- und Arbeiterverband, mit 4000 Leuten. Und darüber hin ging ein Streik an der Stahlindustrie los. Den Gouverneur von den deutschen Besatzungstruppen niedergeschlagen, weil die ganze letzte bei Industrie quasi der deutsche Kriegsproduktion geholfen wird. Also die haben von denen zugeschafft.
Muss ich auch sagen, auch bei dem ersten Streik, Friedrich Gell, den, also 1917, der Streik, auch wenn er gescheitert ist, also wenn der deutsche Unterdrückung auch da nicht zum Erfolg geführt hat, also aber manchmal hat es passiert, und das hat leider aber zusammengeschweißt, und zu den ersten Solidarität, die Gewürze aber dazu gefordert, dass das Leute schon noch mehr gesagt haben.
Ob den Detail mit der Chambre professionell, kommen wir später noch ein Kehr zurück. Nur im Aufzug von den deutschen Truppen hatten DarbesterInnen also hohe Erwartungen. Vor allem guft dann der 15. November 1918 auch noch bei den deutschen Oberen den 8-Stunden-Tag angefordert. Wie war die Regierung Reuter dann nicht das nämlich gemacht? Knapp 2D Strop hat BHAV, also der Luxemburger Berg- und Hüttenarbeiterverband, klare Forderungen gestellt.
Den 8-Stunden, der war ein bisschen die zentrale Forderung von den Gewerkschaften zu dem Zeitpunkt, dann dafür ist die Regierung logisch angeknickt. Dann wird da kurz nach dem Ende vom ersten Weltkrieg den 8-Stunden, der zugestanden wurde. Sonderausschuss, das war dann angefangen, eine Kommission um Niveau von der Chambre, die sollte sich im Teil der Interessen kümmern, und das ja auch aus dem, wo bisschen die Idee dann von den Chambre-Professionellen kommen, von der Erbschaftskummer und der Chambre des Employés privé.
1918 hat die Regierung sich also für die erste Kehr an der Geschichte von Lützeburg mit den Gewerkschaften an dem Patronat zusammen und in Tisch gesagt. Der 14. Dezember gibt er per Notverordnung den 8-Stunden-Tag ohne Kürzung von den Payern angefordert, mit Ausnahme von Klangebetrieben an den Eisenbunnen. Was aber auch nicht geheischt wird, dass Domader all Probleme gelöst waren. Für kurz nur 40 sprangen, der Jean-Claude Juncker, den unter anderem 17 Jahre lang Arbeitsminister war, erzählt uns, wie hier ein Schmalz an der Kantheit erlebt wird.
Wir sind zu Bierles groß gegangen. Da bin ich gewohnt von 86 bis ich bestört war, 1970. Mein Papa hat das Schmerz geschafft, für dich als Erbichter, auf Arbeit Schöffling, da noch als ein Hüttenpolizist gehen, und da noch als ein Hütten an der Krankenkasse von der Arbeit geschafft. Schon die Zeit an eigentlich lebende Erinnerung, weil, wenn ihn am Minnet gewohnt hat, dann hat ihn am Rhythmus von der Schmerz gelebt.
Kurz Reklam.
Dir sieht Entrepreneur, Manager oder einfach begeistert von Ökonomie? Merke Pungdalu als Erdmedium von der Chambre de Commerce für sich zu informieren und zu inspirieren. Business-Neuigkeiten, Interviewen und topaktuelle Wirtschaftsthemen, die Artikeln sie für all day, die Lützeburg Führer bringen wollen. Sieht der Zeit für raus mit Merke Pungdalu. Den Link fand auch nach in den Show Notes.
Das waren mit der Reklam.
Wenn er am Minute gewohnt hat, dann hat er am Rhythmus von der Schmelz gelebt. Das heißt, schon morgens um 6 Uhr, Tulteieren. Für die Frühstücke gefangen wird 2 Uhr, für die Mittagsstücke gefangen wird 10 Uhr Office. Für die Nützstücke gefangen wird, und ich sitze oft, ob der kleine Mäusche für ein neues Haus schon an der Escherstraße gewohnt hat, war eigentlich ein erbester Siedlung, was ich kann so sagen. Und dann haben wir geguckt, wann die Leute auf die Schmelz gefahren sind. Und dem sind die Leute von Deferding auf Bellwall oder auf Schöffling gefahren oder umgedreht, immer bei dem Schichtwechsel. An der Zeit sind die Leute mit dem Velo auf die Schmelz gefahren. Oder mit einem kleinen Motto. Kaum am Auto, das hat die Zeit noch nicht ging, an den 50er, 60er Jahren. Und das war für mich so ein deutliches Bild. Außerdem haben wir, wie ich gesagt habe, am Rhythmus von der Schmelz gelebt. Das heißt, mein Papa hat es auf 3 Schichten geschafft, dann auf die Nutzschicht. Die haben noch nach der langen Tour gemacht, halt, wie es ging, wie war das. Dann haben wir vielleicht 16 Stunden geschafft. Und dann haben wir eigentlich nie dafür kein Medium mehr, weil wir sind in Europa und haben geschlafen. Und dann haben wir auch zu ungewöhnlichen Zeiten gegessen. Wenn mein Papa frisch ist, haben wir Donnerstag, Donnerstag und Samstag, also Sonntag, um 2:30 mittags gegessen, wenn mein Papa von der Schmelz rümpft. Das heißt, alles war schmelzbedingt. Und mein Papa war Gewerkschafter am LCGB. Ganz viele Sitzungen, da haben wir also an der Küche stattgefunden, die Jungen. Von der Betriebsequipe, so das geheißt, sich dann bei uns daheim getroffen. Und da habe ich die ersten Novellen über die Realität vom Arbeitsleben mitgekriegt. Für schon ganz klein zu merken, dass Erbisch eben nicht nur ein Erbisch ist, sondern ein großer Teil vom Leben. Dann haben sie darüber diskutiert, was sie könnte machen, für die Kaffeepause verlängert zu kriegen oder bei einer Zeit festzulegen. Also das war all das Leben von den Erbestauern zum Teil in der Form von Mitteilungen bei uns da in der Küche stattfand. Und das hat es immer geblieben. Also das hat was ich bitte, dass ich mich ganz früh mit den sozialen Realitäten oder Schmelz noch einmal bekannt gemacht habe. Und das hat dazu geführt, dass ich viel Interesse für ganz kleinem un für das Arbeitsleben ein Problem. Und das hat mich geprägt. Und noch nie mehr verloren. Und dafür war die schönste Zeit in meinem politischen Leben, die 17 Jahre, wo ich Erbsminister war.
Also rumzeigen an der Geschichte an die Jahr 1918. Nicht jeder Rehn hat sich über den 8-Stunden-Tag gefreut. So haben Patronat und auch die Chambre de Commerce, damals vom Leo Metz präsidiert, sich Sorgen um die Kompetitivität von den Entreprisen gemacht. Einerseits geht ein 3-Schichten-System mehr teuer wie ein 2-Schichten-System und andererseits hat weder Frankreich noch bald die Zeit von 8 Stunden geschwart. Aus der Volksstimme der kommunistischen Wochenzeitung von demals lässt sich aus einem gut gepafferten Artikel rauslesen, dass auch der Polwirt Übergangspeng hat. So soll hier demnächst den Industrieminister an einem Brief beschuldigt tun, die Lützebäuer Industrie gezielt wollen an der Ruin zu treiben. Ruhig sitzen bleiben, als hier aber nicht. Der Michael Wirth über die demnächst Stimmung an der Gesellschaft.
Und man ist bis 30 oder 40 Jahre vom letzten Jahrhundert war eigentlich eine ganz große Konfrontation. Die haben doch einen gesplickten Gewerkschaftszene, die hat notamment den LFV, die im Moment hat vor eine kommunistische Gesellschaft, also die systemfeindlich vor. dann hat dort christlich Gewerkschaften an die hat auf der anderen Seite Patronat noch einmal vom Mayrisch, der über Geschichte gemacht hat, den eigentlich Sozialwesen zu Lützeburg ja, ja. kreiert hat, an dem das ein Pensionsregime gemacht hat, dass ein geguckt hat, dass die Leute eine Krankenversicherung hat, die geguckt hat, zum Beispiel die Arbeit hat ganz lange bis für ein paar Jahre hat sie intern Spurkonten, wo eigentlich Zinsen mehr ich vor wie die auf der Bank ruhten und das war eigentlich für Personal auch zu encouragieren, für zu spuren und für können für die Zukunft selber abzukommen. Also die hat mich an der Frage von Klassenkampf auf der einen Seite, auf der anderen Seite von, das oft gesagt, gehen als Paternalismus, kann ich auch so nur fragen für soziale Marktwirtschaft, je nachdem wie in der Fall gesehen an das wird effektiv funktioniert.
Ziemlich direkt im Durchsetzen vom 8-Stunden-Tag wurde der Polwirt FEDIL, also die Fédération des Industriels Luxembourgeois, gegründet. Hier ist es darum gegangen, eine politisch neutrale Instanz anzufeiern, die sowohl die Interessen von den Salarien als auch die von den Patronen aus der Industrie respektieren sollte. Der Friedrich Krier und Nora Bock gehen kurz darauf an.
Nö, nee, da meng ich nicht, und war wie ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt natürlich auch den internationalen Kontext, der ja ne, bis schon 20 Jahre lang ziemlich movementiert war. Also, allein in Deutschland guckt, da gibt ja dann der Kaputsch, da gibt es da 21 große kommunistische Bewegungen, 23 hat den Hitler geputscht in München, also, es war eine ziemlich unruhige Zeit, und das wird natürlich auch hier ein bisschen versuchen. Das ist auch die Zeit, wo Patronat natürlich auch parallel quasi, ein bisschen wie spät die Gewerkschaft, doch Patronat angefangen sich zu organisieren, weil das Viertel, die Gouffe auch kurz nach dem Ersten Weltkrieg gewesen. Dann sind die Industrie, die Woche ist schon ein paar Jahre 100 Jahre gefeiert.
Das fällt irgendwie so ab, wo man 100 Jahre gefeiert hat, dass so viele 100 Jahre gefeiert hat, gell, die Zeit. Und ja, ja. War halt auch nur Kriegszeit, gell. Und wie der Friedrich sieht, kommt eine ökonomische Krise. Und auch zu Lützeburg und in anderen Ländern, das hat dann immer einen Impact, wie an allen Krisenzeiten, geht das oft also immer um Buckel von den Leuten ausgedrungen. Und das spüren die Leute, und da geht Kaufkraft darauf, und Frustration darauf, die politische Vertrauen aus vor, dann das fährt zu nicht gute Stimmung. Gell. Wir erleben auch lose Zeiten. Vielleicht nicht vergleichbar, aber auch alle Krise bringt das mit sich.
Und während 1920 empfing schon das Gesetzesprojekt, genannt Loi Jacobi, hat sollen eine Chambre de Travail für ArbeiterInnen schaffen, als es nie zu dieser kam.
Ja, Loi Jacobi, das war ja am Anfang der nächste Vierstöße für eine Berufschambre, das soll am Anfang etwas Gemeinsames da sind von den ArbeiterInnen und Employeen. Und so wirklich, also wie Hauptschambre des Salariés, war das für jeden Stadtrecht zu konsultativ Gremium gewirrt, dafür wäre das schon etwas Neues. Aber zwar nur revolutionär, das kann ich natürlich auch vorstellen, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, natürlich auch für so revolutionäre Entwicklungen wie im Ausland zu verhindern. Natürlich hat er auch ein konservatives Element.
Das war auch parallel dazu, als auch in Österreich die erste so Arbeitnehmerkammer gegründet gehen ne, zu Wien. Auch heute gibt es ja noch ganz wenig Chambre des Salariés oder Arbeitnehmerkammer, wie wir sie heute in Lützeburg kennen. Das ist solche großen. Ja, großen Anki an auch keine Selbstverständlichkeit. In der Pur in Deutschland und dann eben an Österreich. Und die hast demnächst, mengenisch, Friedrich, durch zu Wien gleichzeitig geschafft, wie wir hier über Loi Jacobi die echt Diskussionen hatten. Und das kam alles an einen Kontext, wo nach, ja, so eine Desunion von Gewerkschaften gegangen wo auch dafür hat mich gesucht, dass die Arbeitnehmerkammern nicht Konkurrenz zur Gewerkschaft gehen und auch nicht den Ersatz für die Gewerkschaft.
Innerhalb von den Gewerkschaften wird viel hin und her. Zwar sind den 29. Februar 1920 BHFV und DLMAV zum Luxemburger Berg-, Metall- und Industriearbeiterverband, dem LBMIAV, fusioniert. Mit Bier war damals dann also bald nicht geschält. Die Eisenindustrie ist nämlich zwischen 1919 und 1921 durch eine Rezession gegangen, Paye Gufferhof gesagt, ArbeiterInnen en masse entlos und Kaufkraft ist währenddem weiter raufgegangen. Der BMIAV hat 1921 zu einem langen Streik an der Stuhlindustrie abgerufen. Aber auch an der Gewerkschaft gibt es viele ideologische Konflikte. An 1920 hat sich in anderem zu Diedeling, Asch, Oremeling italienisch-kommunistische Sektionen gebildet. Und dieser Platz uns merken aus, am Januar 1921 guf auch den LCGB gegründet, und zwar als Reaktion auf die stark sozialistischen Tendenzen an der Junker Arbeiterinnenbewegung. Am März 1921 von die kommunistischen Sektionen vom LBMIAV zu der Radikalisierung vom Großen Streik gedrängt, und zwar zum Beispiel von den Fabrikbesatzungen an Norditalien. Das guf dann auch zu Dayfording umgesagt. Etwas, das schwere Konsequenzen mit sich gedrohen hat.
Ja, du warst also die letzte Regierung, genau wie die Patronat, die haben wenn überhaupt nicht gesprächsbereit. Im Gegenteil, die Regierung hat sogar Personaldelegationen aufgeschafft. Und Conseil d'Usine, wie das demonstriert wird, dann versucht die Regierung heute, die hat eben die französische Gruppe gerufen. Aber die waren auch nur im Ersten Weltkrieg am Land. Die waren eben nur Gruppen am Land. Und die haben so geholfen, zusammen mit den der Lützebäuer Gendarmerie ist dann der Streik zu erbannen. Aber wie gesagt, es gibt Fabrikbesetzungen, natürlich sind wir wegsterblich, dass die Fabriken rauskommen. Und es gibt, also 21 gibt es noch wirklich eine stärkere Repression. Es gibt noch immens viele, die beim Streik dabei waren. Die gibt den Ort los, die kommen noch schwer zu löschen. Natürlich sind wir nicht mehr schaffen an der Lützebäuer Synergie.
Das Schwarz-Löschen sind Leute da ja gehen. Und auch an der Gewerkschaft sind Streikfeierer und los an italienische Aktivisten ausgewiesen gehen.
Und Leute mit ihrem Leben müssen bezahlen für ihren Ansatz oder in Prison gelandet sind oder nie mehr dürfen schaffen auf der Schmelz. Das hat seine Konsequenzen auch für die Gewerkschaftsbewegung gehabt, natürlich. Und dafür ist du auch nicht abgestellt, wie du vorhin siehst.
Nur das ist mir ein bisschen zehnt von Dennis Guto, dass das wirklich der Moment wäre, wo bei wo die Gewerkschaften sich eben mehr auf den Sozialdialog am Platz, auf den Konflikt. Und mit wer natürlich für die Gewerkschaften einen großen Ausschnitt sind die Streik auch nicht zu finanzieren. Natürlich hat wirklich die Lage an der Gewerkschaftskrise gerassen. Natürlich dann hat kein positiven Ausgang. Das wird auch zugefordert, dass ein ganz paar die Membre in der Gewerkschaft vorgelaufen sind. Die fühlen sich wirklich neu abgestellt an die Jungen. Darauf an Asina auch probiert, um in Rapport de Force abzustellen. Und das auch, denke ich, dann an den 20er Jahren, wo mir ein Enkel jäget, dem uns mit der Erbischterpartei, also Viergänger von der LSAP, wo sie sich kaufen Tareblatt ab, das wird dann eine Liberalzeitung, weil sie gründen Maison du Peuple oder eine Gewerkschaftsheimer, verschiedene Wirtschaften für Platz und so viel das zu versammeln. Das ist alles ein bisschen das Resultat von dem Streik, weil sie einfach in einer Situation wäre, nur ein Streik, wo sich wirklich vorgestellt wird, wie gehen die Welt nach weiter. Und du war einfach ein bisschen leer draus, eine Chemie können. Mit so radikalen Aktionen kommen wir nicht hier und das ist einfach die andere Seite nicht stärker. Dafür guckt man echt, um Verhandlungstisch weiterzukommen.
Und noch die Regierung hat auch gesehen, die Idee mit der Chambre professionell und mit anderem ein für ArbeiterInnen muss mir konsequent durchgesagt gehen.
Weil bei der Gründung aus politisch probiert gehen, wisst ihr, wird die Chambre des Salariés die Gewerkschaften Klang zu halten. Und sie so, voilà, das die Chambre des Salariés soll Stellung holen zu politischer Debatte. Aber an dem sie an der Versicht schon über die wird Gewerkschaften ruhig zu stellen. Ja.
Michael Walter singer Version, dass das soll zu gehen, du solltest nicht mehr Gewerkschaftsmembre Stimmrecht tun, für die Berufschamber. Die ist wirklich abgebaut auf Gewerkschaften und die hat sich eben, oder das ist ein Conseil du Travail, den hat sich zusammen gesagt als Personaldelegieren, die eben von allen Gewerkschaftsmembre gewählt sind. Die hat aber noch mehr Kompetenzen gehabt, wie du eben an der Typenversion, die auf der Loi Jacobi basiert. Das ist so wie auch, die hat ein bisschen schon die Rolle gespielt von einer Schlichtung, natürlich bei Konflikten der Betriebe, aber auch sogar ein bisschen von einem Conseil arbitral, also bei erbesrechtlichen Streitfragen, das ist schon ein bisschen griechisch gewesen. Und ich meine, die Typenversion, das war für mich, dass es eben ein konsultatives Gremium gehen wird, aber für mich ist es nicht, was die Gewerkschaften zu dienen sollen. Das war eben wirklich ein bisschen ein Versuch, ein Gegengewicht für die Gewerkschaften abzubauen.
1929 kommt dann noch eine ganz andere internationale Krise plötzlich durch, und zwar der Börsencrash. De Guy Castagnaro, den, wie der Name sieht, italienische Originen hat, erzählt, was das damals für seine Familie bedeutet.
Ich meine, die hat Auswirkungen überall. Wenn ich gucke, an meiner Familiengeschichte, die ja auch in der Biografie geschildert ist, hat die Auswirkungen, dass viele Italiener zu dem Zeitpunkt auf Lützebusch kommen, sie für zu Lützebusch zu schaffen. Und da kommt dann irgendeine Wirtschaftskrise, ein bisschen spät und noch, das war dann in 30er Jahre, wo sie dann Hunde müssen zurückgehen, weil halt zu Lützebusch dezidiert ging, dass alle, die nicht Lützebüer, nicht mehr halt sehr für ein sollte schaffen an die hundert müssen zurückgehen hier entweder in Deutschland oder an Italien zurückgehen, wir können zu schaffen, weil halt zu Lützebüer eng von den Mesuren war eben für das Schüss Lützebüer sollten hier Arbeitsplätze behalten an nicht Lützebüer, die Hunde standen im Moment am Schomarsch von. Dann müssen das Land doch so gut verlassen, weil sie kein Arbeitsstört hätten, natürlich auch kein Autorisation des Séjour mei an du hast doch mingem Großpap gegangen, den da kurz an Deutschland gegangen hast, bis dann, wie wir wissen, die Deutsch zu Lützebüsch annexiert tun und du konnt natürlich zurückkommen ziemlich schnell.
Der Stand war 1929 stehen, dass rund 40% von den ArbeiterInnen an der Stuhlindustrie kein gebürtiges LützebäuerInnen waren. 1935 waren es dünnere noch 10%. Besonders überraschend war das Expulsieren von den italienischen Familien nicht. Wie das zu dem Zeitpunkt, aber gut für drunter, ein klar erkennbare Politik von der Nationalpräferenz gab. Schon am Dezember 1918 hat der Deputierte Pierre Kappweiler, der am BHV war, ein proposte Lohr angeregt, der gefordert hat, dass ausländische Elemente an der Stuhlindustrie sollten eliminiert gehen. Auch hat die Gewerkschaft gefordert, dass um 95% von den Arbeitsplätzen an den Payen für lützebäuerische Arbeiter sollte reserviert sein. Ein protektionistischer Ansatz, den die Regierung unterstützt hat, sodass weil ab 1920 die Stelle von ausländischen ArbeiterInnen viel mehr schwer war. Der Börsencrash hat aber noch ganz andere langfristige Konsequenzen. Und zwar für die Entwicklung von der Lützebäuer Finanzplatz. Man mache mal einen kleinen Exkurs. Und zwar in Finanzwelt, die quasi aus diesem Crash rausgeboren ist, wie der Benoit Margerus, Forscher von der Uni Lützebüsch, argumentiert.
C'est justement au moment où il y a une crise économique, où tous les États vont augmenter leurs impôts, que ce régime des holdings devient particulièrement intéressant, justement parce que ça permet à des entreprises, mais aussi on voit que le système des holdings dans les années 30 est déjà beaucoup utilisé par des familles plutôt aisées, à payer moins d'impôts. Et donc c'est justement dans ces moments de crise que cette place financière donc, qui offre à travers les holdings un outil qui permet d'échapper à une partie des impôts devient intéressant.
Da das Gesetz vom 31. Juli 1929 wird also Holding Companies ein liberales Steuerregime erlaubt, wie der Benoit Margerus erklärt.
En 1929, le gouvernement ou le Parlement luxembourgeois vote une loi qui crée le régime des holdings, un régime particulier qui permet et de garantir un peu l'anonymat autour des gens qui sont dans ce holding, mais qui permet aussi qu'il y a un régime fiscal intéressant. Et donc, à partir de ce moment-là, la place financière luxembourgeoise, qui était une place financière que pour le marché interne, travaille pour un marché à l'extérieur. Et c'est à partir de ce moment-là que la place financière devient plus grand que les besoins qu'a le petit Luxembourg. Vous avez par exemple la société Ford, donc le constructeur de voitures, donc Ford aux États-Unis, qui va utiliser une holding au Luxembourg pour organiser et pour payer moins d'impôts à travers une holding luxembourgeoise. Donc toutes les voitures Ford qui sont achetées en Europe, ou les bénéfices, qui viennent de ces ventes pas à un moment par le Luxembourg.
Et neuen Umstand, den aber auch weil demals ob Kritik gestoßen ist.
Déjà à l'époque, un secteur financier, c'est pas que les banques. Donc, on commence aussi à voir deux autres acteurs qui sont déjà importants, dont un qui est beaucoup moins important aujourd'hui, mais c'est les notaires. Les notaires, à l'époque, sont vraiment le deuxième acteur très important, pas seulement parce qu'ils jouent le rôle de banque, mais ils donnent aussi, pas le notaire lui-même, mais des clercs de notaire, donnent les noms dont la holding a besoin pour qu'on ne sache pas qui est derrière la holding. Donc, il faut un conseil d'administration et donc il donne déjà des administrateurs dans ce holding. Et donc, le notaire n'est pas seulement quelqu'un qui acte la création d'une société. On pourrait dire que c'est quelque chose de très neutre et qui n'a pas d'implication, mais permet justement la création de ces holdings. Et on voit aussi qu'il y a plusieurs notaires qui sont pour le parti de la droite à la Chambre des députés, qui vont se spécialiser là-dedans. Et c'est ça aussi, c'est intéressant, c'est que très longtemps, on avait un peu l'idée que le secteur bancaire, c'était seulement une affaire de la bourgeoisie libérale de Luxembourg-Ville. Mais on voit que dans l'entre-deux-guerres, le parti de la droite investit très fortement aussi dans ce domaine. On le voit à travers la création de deux banques, dont une qui est en train de disparaître, Fortuna, qui a disparu, je ne sais pas où ils en sont, mais la luxembourgeoise, donc l'assureur qui existe toujours aujourd'hui, au début était une banque. Et ça, c'est le milieu catholique qui, après la Première Guerre mondiale, commence à investir aussi le monde de la finance.
An den 30er waren aber nicht nimmend Holding-Companies, mehr auch noch immer Sozialklima als direkt Folge vom Crash auf der Börse Thema. So haben den LB am IAV und den LCGB unter der Regierung Bash für die erste Kehr angefangen, zusammen zu schaffen, für eine gesetzliche Basis für Kollektivverträge durchzudrücken und auch dafür zu sorgen, dass Gewerkschaften endlich mal sollte gesetzlich unerkannt gehen. Den 12. Januar 1936 kommt dann zu einer großen Demonstration. Der Friedrich Krier.
Ja, das sind ganz handvoll, du bist parallel drauf geht. Ich habe in dem Moment ein relativ eng zusammen zwischen dem LBMIAV, also der demonstriert, die Luxemburger Berg-, Metall- und Industriearbeiterverband und dem LCGB. Und die hatten eben als Forderung, dass Kollektivverträge, der schon pur guft sind, Mann vom 19. Jahrhundert, aber die hatte keine legale Basis, noch an den eben an den großen industriellen Bereich der Gouverneur kriegen, da kriegst du zwar wirklich dann Forderungen für Kollektivverträge, ein Gesetz zur Basis zu gehen und anzuführen, an der Gouverneur immer Paragraph 310, und der gehört am Code Penal, den wird eben Koalition für Erhebung von Lehen, wenn ich illegal, was immer ein bisschen bei Streikbewegungen oder überhaupt Gewerkschaften konnten immer jemanden attackieren. Dafür wollten sie die Fortune an eine offizielle Unerkennung von der Gewerkschaft, nicht von der Seite von der Regierung. An den Auslöser dann vom größten Protest 36, das wird tatsächlich ein Projet de loi d'eau für Kollektivverträge eben per Gesetz anzuführen. Und die heutige Regierung Belgien war am Dezember 35 zurückgezogen. Als Reaktion darüber war dann ein großes Manif an der Stadt am 12. Januar 1936, bei der anscheinend bis zu 40.000 Leute mitgemacht haben. Und das wird bis dann noch nie gehen. Das ist auch manchmal bis heute noch eng von den allergrößten an der Geschichte.
Die Regierung hat nur der allgemeinen Mobilisierung nachgehen. Die erste Kollektivverträge gehen in der Zeichend, Artikel 310 gehen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, sodass gewerkschaftliche Freiheiten und Koalitionen garantiert konnte gehen. Und der Nationalen Arbeitsrat als Schlichtungsplattform durch Patron und Salarié geschafft gehen, wie der Friedrich Krier erklärt.
Wow, das war am Anfang der erste Gremium wirklich eine Tripartite-Zusammensetzung, wo die Vertreter von der Regierung drauf waren. Vom Patronat, von der Gewerkschaft. Und von der Hinsicht auch für die Regierung, dass Gewerkschaften wirklich institutionell unerkannt kaufen, eben noch. Das Sehen von nationaler Repräsentativität, wie ich schon spiel kann, auch von so welchen später ins Gesetz kommen. Boah, und dann, ja, ich habe dann der Hinsicht schon einen ganz neuen Moment, da bist du in der Gewerkschaftstätigkeit quasi kriminalisiert. Das war dann nicht mehr der Fall. Dat ass awer d Resultat vun der grosse Mobiliséung oder am Januar 36. Muss ich zwar so, weil den nationalen Erbesrot war in der Hinsicht auch ein bisschen etwas wie Lot Schlichtung samt, weil du 2004 geht. Der Tisch, die hat auch immer der Aufgabe, dann, weil auch sektorielle Konflikte wären, zu schlichten, das ist ein bisschen eine andere Aufgabe, wie später dann Tripartition, das ist schon Jahre gefahren.
Ma kommen wir mal auf Colette Kutten an ihren Engagement für den Feminismus zurück. Weil etwas ist klar, Feminismus an Arbeit läuft gar nicht mal so weit auseinander. Der Robert Schneider schwätzt darüber, dass Frauen an diesen Hauptstreikzeiten mehr indirekt beteiligt waren.
Wenn es den Streik hast und Frauen mit gelitten haben, wir müssen unterstützen. Ja. In der Zeit haben eben ganz viele Männer und Frauen geschafft, aber ja. zu heutigen Zeiten.
Nora Bock erklärt, wie weit das so war und zu welchem Punkt das sich an den 70er geändert hat.
Ja, in früheren Zeiten war das natürlich auch eine ganz andere Rolleverteilung. Das wissen wir ja auch. Und Frau war, es waren auch Männer und Frauen an der Arbeit einfach. Das ist ja auch logisch, dass man da mit Männer hat, die sich engagiert haben. Und da kommt dabei, dass es halt ja, viel gebläht ging, also an der Gewerkschaften, viel von der falschen Nisch und so. Und wir tun, wo ab der Gründung von Moshe Berl eigentlich an der Frauenabteilung und so, da haben aber auch dann die echt Frauen sich so durchgesagt und sich auch gesagt, für ein Stimme zu haben und gehört zu gehen. Und ab dem Moment ist es abgegangen.
Schließen wir also den Kreis. Denn MLF, für den Colette Kutten sich engagiert hat, war in der Öffentlichkeit nicht besonders beliebt. Zumal, weil Lützeburg aber ein katholisch orientiertes Land war, während den MLF links orientiert war, und viel trotz Geistinnen sich beteiligt haben. Und noch, weil Frauen angefangen haben, sich in Gewerkschaften zu engagieren, gab ihnen die Parole altmal verweigert. Colette Kutten.
Es war so, zu MLFs Zeiten, da waren wir immer. Frauen, die haben sich an der Gewerkschaft organisiert schon, weil das einfach ganz wichtig war. Also da waren auch Gewerkschaftssekretärinnen, die ganz auch feministische Forderungen hatten, jetzt Forderungen gedehlt haben. Aber die Gewerkschaftsleitung, die hat da aber wirklich auch eine Rolle gespielt, die nicht ganz an der Reihe war, echte Mehmanif, wo eine Vertreterin von der Frauengewerkschaftsbewegung schwätzen soll. Du hast das von oben, von der Spitze aufgesucht gehen, weil das aber wohl als zu viel subversiv ging Göllen und das war wirklich ein ganz großer Skandal die Zeit und da haben auch Frauen sich dagegen gewehrt.
Den MLF hat mit internen Konflikten und der Schwierigkeit neue Leute zu finden, zu kämpfen.
Irgendwie waren die Forderungen noch immer richtig und wichtig, aber war so, dass Frauen sich da auch angefangen haben, auf vielen anderen Plätzen zu engagieren. Sie sind an Gewerkschaften gegangen, sie sind an Parteien gegangen, an die Friedensbewegung, an die Umweltbewegung. Und dadurch war der MLF hier nur wirklich so geschwächt. Und natürlich war auch durch die Tatsache, dass es wirklich ganz links angestellt war, das hat auch viele Frauen aufgehalten, zu MLF zu stoßen. Und da war es schließlich so, dass man noch neue Wehe haben müssen sichern.
Diese Wehe war mit der Gründung vom SID Frauen und Gender ein echter Institutionellen. Ein, den auch unter internationaler Tendenz zu feministisch ausgelöste Bibliotheken inspiriert war. Aber wie gesagt, es dann am Anfang haut aus, hat Jitwarin ein Parole an der Gesellschaft.
Von den Haut guckt, muss ich sagen, dass mit freien Gewerkschaften, die spielen ja auch eine ganz wichtige Rolle bei, den, bei der Manif 8. März. Und wir schaffen auch alle gut zusammen. Da hört auf jeden Fall nicht bei jeder Ränge, aber durch den Umstand bedingt, aber Sinneswandel stattfand. An dem Moment, das ist auch wichtig, dass wir als du nicht splicken lassen, ich meine noch, dass im Moment gesehen ich da kein Gefahren, weil wir kämpfen für die nämlich Sachen. Also sie sind auch dafür, dass wirklich Frauen, Frauen, die nämlich Lehn holen zu Lützburg.
Viel Gedesems, aber auch viel Sozialfortschritte haben also das Land auf ihren allem auch der Lützebäuer Arbeitsmarché durch den zwei Weltkriegen geprägt und den Grundstein für ein heidisch Arbeitsrechte gelöst. In der nächsten Episode werden wir sehen, wie die meiste Ökonomie während dem Zweiten Weltkrieg stehen. Wie doch bei Teil von der deutschen Rüstungsindustrie ging es, wie es mit der Zwangsarbeit ausgesehen hat, wie die Finanzwesen sich umstrukturiert hat, und wie die Zivilbevölkerung sich, die sie über die Schwarz macht, selber versorgen müsste. Weil all das sie freuen, die das Deistadt-Kapitel prägen. Abonniert den Podcast auf Spotify und überall, wo die Podcasts gehen, für keine Episode zu verpassen. Interviews Shirley de Dörwader, Camille Frati, Melody Hansen, Pascal Steinwachs, Konzept Shirley de Dörwader, Maxime Toussaint, Produktion Maxime Toussaint, Moderation Shirley de Dörwader.